SWR 2 Tandem.
1998 wurde der erste Bericht veröffentlicht, der den sexuellen Missbrauch der Schüler an der Odenwaldschule zum Thema machte. Aber erst 12 Jahre später, im Jahr 2010, ging man daran, den damaligen Leiter der Schule, Gerold Becker, zu enttarnen als einen, der systematisch ihm anvertraute junge Menschen sexuell missbrauchte und dies unter dem Deckmantel der sogenannten Reformpädagogik versteckt hat. Die Liste der Ehemaligen ist lang. Unter ihnen viele prominenten Kinder. Im März 2015 stellte der Schulverein den Lehrbetrieb zum Schuljahresende ein. Die Odenwaldschule wurde abgewickelt. Was ist in den vergangenen Jahren aufgearbeitet worden? Das fragt SWR-Redakteur und Autor Eberhard Reuß den Pädagogikprofessor Jürgen Oelkers, der dazu ein dickes Buch geschrieben hat.
Also ich kannte Gerold Becker, ich habe sogar ein Projekt mal mit ihm gemacht, hatte also eine persönliche Vorstellung von ihm und wollte einfach wissen, warum ich mich so in dem Mann getäuscht habe. Also das hat mich herausgefordert, dass man absolut gar nicht ahnt, was für Abgründe sich dahinter verbergen. Wer ist das eigentlich?
Um Antworten zu finden, hat Jürgen Oelkers 3 Jahre recherchiert. Für den emeritierten Pädagogikprofessor der Universität Zürich eine geradezu detektivische Arbeit. Denn der im Jahr 2010 verstorbene Gerold Becker hat es meisterhaft verstanden, zu täuschen und zu tarnen.
Es gab eben überhaupt keine biografischen Daten. Und die ganzen Daten, die man kannte, die spärlichen Daten, auch die waren falsch. Also das Leben, das er gelebt hat, systematisch verschleiert.
In der Öffentlichkeit und für die Medien ist Gerold Becker jahrzehntelang der begnadete Pädagoge und gefragte Gesprächspartner gewesen. Angesprochen mit akademischen Titeln, die er niemals besessen hat. Ein Gespräch 1986 im Süddeutschen Rundfunk.
Professor Gerold Becker ist hier mit mir im Studio. Er weiß viel zu sagen über Schule, wie sie ist. Sie haben als Lehrer gearbeitet. Sie waren Leiter des Landerziehungsheims in Hessen, der sogenannten Odenwaldschule, einer freien, nichtstaatlichen Schule. Herr Becker, was ist das Besondere an dieser Odenwaldschule? Was unterscheidet sie von anderen Schulen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, die möglicherweise auf andere Schulen übertragen werden könnten?
Ja, die Odenwaldschule ist ein Landerziehungsheim, liegt zwischen Darmstadt und Heidelberg, wo 300 Jungen und Mädchen mit ihren Lehrern auch leben. Ich glaube, dass es, je länger man mit Kindern zusammen ist, gerade in diesen schwierigen Jahren der Vorpubertät und Pubertät sozusagen ganz nah mitverfolgen und beobachten kann, dass es umso vernünftiger und richtiger wird, was man ihnen rät, und auch umso akzeptabler für sie.
Die Wortgirlanden aus dem Jahr 1986 bringt heute Andreas Huckele auf den Punkt. Für sich und mehr als 100 weitere ehemalige Schüler und Opfer von Gerold Becker.
Sexualisierte Gewalt war Kulturprogramm der Odenwaldschule. Da war Gerold Becker nicht alleine, sondern es gab die ganze Reihe von anderen Tätern. Es gab noch mehr. Und den Tätern war auch klar, dass sie dort oben in guter Gesellschaft sind.
Andreas Huckele ist eines der Opfer von Gerold Becker, die den Skandal bereits 1999 in der Frankfurter Rundschau öffentlich gemacht haben. Und doch erst im zweiten Anlauf Gehör fanden, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Odenwaldschule im Jahr 2010.
Also der Einzige, der mir gegenüber sein Bedauern ausgesprochen hat und sein Versagen eingestanden hat, war Jürgen Oelkers.
Wenn man liest die Aussage von einem Schüler, steht da drin, ja, dass Becker auf Jungen steht, das wussten wir. Aber damals fiel das gar nicht auf. Und ich habe den Artikel damals nicht gelesen, ich kann mich auch daran nicht erinnern. Wohl aber, ich war damals schon in der Schweiz, dass in irgendeiner Schweizer Zeitung stand irgendwo auf Seite 5 so eine Kurzmeldung, ehemaliger Leiter der Odenwaldschule ist unter Verdacht geraten, sowas. Aber ich bin dem auch nicht nachgegangen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass an dem irgendwas dran war. Also das heißt, ich war genauso blind. Wieso bist du dem nicht nachgegangen? Ich bin dem Becker ja später wieder begegnet. Er hat munter Rundfunkfeatures gemacht, hat Interviews gegeben, hat Artikel weitergeschrieben, Vorträge gehalten, als sei nichts mehr passiert.
Das Vermächtnis des pädophilen Kriminellen Gerold Becker ruht in den digitalisierten Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und hört sich mit dem Wissen von heute nur noch zynisch und perfide an.
Ich glaube, das Wichtigste, Neugier auf die Welt, das Zutrauen, dass ich in dieser Welt noch was machen kann, dass was veränderbar ist, dass ich nicht nur Opfer von Verhältnissen bin, sondern immer auch Täter, der sich so oder so entscheiden kann, dass ich für mich persönlich durchaus etwas bewirken kann, und das ist sogar vergnüglich.
Gerold Becker im Jahr 1995 im Süddeutschen Rundfunk, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. und doch nur eine legendenhaft verbrämte Lebenslüge, die Jürgen Oelkers in seinem Buch »Pädagogik, Elite, Missbrauch – Die Karriere des Gerold Becker« akribisch entlarvt.
Gerold Becker ist in Verden an der Aller aufgewachsen. Da war er Jugendführer in der evangelischen Jugend. Und da muss er irgendwann mal seine pädophile Disposition entdeckt und ausgelebt haben. Wer er sexuell war, das wusste er schon sehr früh.
Gerold Becker lebt in großbürgerlichen Verhältnissen in einem streng protestantischen Elternhaus. Der Vater ist Privatdozent für landwirtschaftliche Betriebslehre. Die Mutter stammt aus einer weitverzweigten Kaufmanns- und Gelehrtenfamilie. Gerold Becker kommt 1936 zur Welt, wächst mit zwei Brüdern und einer Schwester auf. Er gilt als begabter Schüler und besteht 1955 mit glänzenden Noten das Abitur am Domgymnasium in Verden, damals eine reine Jungenschule.
Er ist dann nach München, wohl um die Großstadt kennenzulernen, so deutet er das selber. Aber da gibt es sicher das Bestreben, also in einschlägigen Kreisen verkehren zu können, bevor er angefangen hat zu studieren in Göttingen. Und darüber wissen wir einiges, was er in Göttingen gemacht hat.
Gerold Becker studiert Theologie, um Pfarrer zu werden.
Er hat immer parallel zu seinen Studiengängen Kontakt mit Jugendlichen gehabt. Und da hat er sicher auch einige Jugendliche missbraucht. Das ist auch aktenkundig. Das hat ihm aber weder geschadet, noch ist das irgendwie aufgefallen damals.
Wie ist Gerold Becker damit Ende der 50er Jahre ungestraft davongekommen?
In einem Fall wissen wir das. Der Vater des Jungen, Becker, energisch zur Rede gestellt, hat aber auf eine Anzeige verzichtet. Warum? Weil damals vor Gericht war es sehr schwer, den Kindern Gehör zu verschaffen. Deswegen versuchte man alles, um den Kindern diesen Auftritt vor Gericht zu ersparen. Also verzichtete man auf die Anzeige.
Gerold Becker ist 26, als er 1962 nach Österreich wechselt, um in Linz sein Vikariat zu absolvieren.
Und ist dann nach einem Jahr Hals über Kopf geflohen. Und man kann vermuten, dass auch da entsprechende Missbrauchsfälle hochkamen. Ging zurück nach Göttingen und ist dann relativ schnell im pädagogischen Seminar der Universität untergekommen, wo Hartmut von Hentig gerade ein Jahr lang berufen wurde. Den hat er in der Zwischenzeit kennengelernt in Göttingen.
Hartmut von Hentig ist Ende 30, Gerold Becker 11 Jahre jünger.
Das war eine offene homosexuelle Beziehung. Hentig beschreibt diese Zeit als rauschhafte Jahre in Göttingen, so weit geht das. Also, und Gerold Becker machte in seinem Schatten Karriere damals schon.
Mit der Beziehung zu Hartmut von Hentig stehen Gerold Becker alle Türen offen, auch ohne akademischen Abschluss.
Es gab damals ein Heim für Jugendliche, das hieß das Haus auf der Hufe. Da war Gerold Becker Geschäftsführer und hatte also auch unmittelbaren Zugang zu Jugendlichen in schwierigen Verhältnissen. Das war ein Haus in der Nähe von so Nachkriegssiedlungen. Das war in Bahnhofsnähe, das war damals so eine Art Elendsviertel. Und da baute die Stadt ein Haus für Jugendliche, damit die einen Treffpunkt hatten. Und Becker hat da auch Umgang mit Jugendlichen gehabt.
Bis 1968 bleibt Gerold Becker Geschäftsführer dieses Jugendheims. Dann wechselt er an die Odenwaldschule.
Ich gehe davon aus, dass er von Hentig weg wollte. Und da brauchte er einfach Freiraum. Und den Freiraum fand er an der Odenwaldschule. Das muss er von Anfang an gespürt haben. Es gibt einen Text von ihm, wo er Emotionen zeigt. Nämlich als der Schulleiter Schäfer, da sein Vorgänger ihn gefragt hat, wollen Sie nicht mal Nachfolger werden? Da sagt er, geriet er in einen Freudentaumel und sagte, ich konnte absolut meine Sprache nicht fassen, ich war außer mir. Schreibt er nirgendwo sonst an keiner anderen Stelle mit einem solchen Gefühlsaufwand. Das heißt, er muss seinen Zielen relativ nahe gekommen sein. Das war nicht die Wissenschaft, das war auch nicht wirklich Schulleitung, das konnte er nämlich gar nicht, das waren die Jungs.
In seinem Buch beschreibt Jürgen Oelkers die Netzwerke der bundesdeutschen Reformpädagogik. Seilschaften, die Gerold Becker Zeit seines Lebens dafür schützen, für seine pädosexuellen Straftaten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Damit beleuchten die Recherchen des emeritierten Pädagogikprofessors aber auch, wie in der Bundesrepublik seit den 60er Jahren die Bildungsreform betrieben worden ist. Allen voran von der grauen Eminenz der Zunft, Helmut Becker. Übrigens nicht verwandt mit Gerold Becker.
Helmut Becker, also der mit Doppel-L, war Leiter des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, 1963 gegründet und war zugleich auch im Vorstand der Odenwaldschule und einer der großen Strippenzieher der deutschen Bildungsreform. Helmut Becker war der Mann hinter den deutschen Privatschulgesetzen nach 1945. Also Bis dahin, als Relikt des Kulturkampfes, wurden die kirchlichen Schulen gefördert durch staatliche Mittel. Das gab es schon in der Weimarer Republik, aber nicht die weltanschaulichen Schulen. So hießen die reformpädagogischen Schulen in der Gesetzgebung. Und Becker hat durchgesetzt, dass die Geld kriegen, wenn sie als Ersatzschulen anerkannt wurden, sodass die Odenwaldschule plötzlich vom Staat bezahlt wurde, weil sie dann natürlich auch sehr schnell als Ersatzschule anerkannt worden ist. Die anderen Landerziehungsheime übrigens auch. Also Helmut Becker, das war der Mann im Hintergrund. Und der hat Gerold Becker an die Odenwaldschule geholt.
Das war 1969 und verbunden mit der festen Zusage, dass Gerold Becker ab 1971 Leiter der Odenwaldschule wird. Und das alles ohne pädagogische Ausbildung, ohne Dissertation, ohne erstes und zweites Staatsexamen. Wie so vieles andere im Leben von Gerold Becker ist auch das bislang unbekannt gewesen. Auch für Andreas Huckele, der von 1981 bis 1988 die Odenwaldschule besuchte und von Gerold Becker sexuell missbraucht worden ist.
Oelkers hat sich wirklich die Mühe gemacht, durch die Weltgeschichte zu fahren und mit vielen Menschen zu sprechen. Und ich bin überrascht, was er alles an Informationen zusammengetragen hat. Also besonders die pädagogische Richtung, zu der auch die Odenwaldschule gehörte, wurde ja bestimmt von Männern, die selbst homosexuell und oder pädokriminell waren, die selbst keine eigenen Kinder hatten und die auch keine pädagogische Ausbildung hatten.
Hartmut von Hentig, ehedem der bekannteste deutsche Erziehungswissenschaftler und bestens vernetzte Repräsentant deutscher Reformpädagogik, hat sich bis zu seinem 90. Lebensjahr nie zu seiner Homosexualität bekannt. Das wäre in den 1950er und 1960er Jahren mutig, vor allem aber strafbar gewesen. Doch offener Umgang mit seinen eigenen Neigungen und seinem Verhältnis zu Gerold Becker war auch Jahrzehnte später tabu. Hartmut von Hentig im Jahr 2007 in einem Interview im Südwestrundfunk.
Sie sind Junggeselle geblieben bis heute.
Es ist ein eingeschränktes Leben. Aber für den Pädagogen, für den gibt es genug Kinder. Da braucht er nicht noch die eigenen, die er dann vermutlich vernachlässigt hätte. Wo hätte ich denn da auch noch mein Familienleben mit ihnen haben können? Also den Kinderteil hatte ich, den Teil mit der Ehefrau, den hatte ich nicht.
2016 hat Hentig erstmals sein Liebesverhältnis zu Becker beschrieben. Ein auf fast 1400 Seiten ausgedehntes Outing und eine Selbstrechtfertigung. Zum einen nichts gewusst zu haben und zum anderen weiter Verständnis für seinen pädokriminellen Lebensmenschen Gerold Becker zu artikulieren. Hentig zitiert darin auch aus Briefen von Andreas Huckele, einem der Opfer von Gerold Becker.
Also ich habe Herrn von Hentig nie autorisiert, aus meinen Briefen an Becker zu zitieren. Und es ist ein Zeichen dafür, dass auch Herr Hentig völlig entgrenzt ist. Also Hentig macht entweder ganz bewusst gemeinsame Sache mit Becker und nutzt diese Verdrehung ganz bewusst, um mich als Täter und Becker als Opfer darzustellen. Oder er ist tatsächlich so dumm und so gutgläubig und so naiv, dass er sich Beckers Verdrehungen zu eigen gemacht hat. Es wird ja auch immer wieder gefragt, wie kann man eigentlich mit so einem Täter zusammenleben, der sowas macht und davon nichts mitbekommen. Und was hier erkennbar wird an dem Zitieren der Briefe von mir an Gerold Becker ist, dass Herr von Hentig über die gleiche Entgrenzung verfügt wie Becker eben auch. Indem er einfach meine persönlichen Briefe nimmt, aus dem Nachlass von Becker herausgekramt und öffentlich zitiert. Ich habe es juristisch prüfen lassen. Es ist die Frage, mit welchen Erfolgsaussichten gehe ich in so ein Verfahren. Das ist eben auch noch eine Frage, an wie vielen Prozesstagen Herr von Hentig eben noch persönlich teilgenommen hätte. Oder ob die biologische Lösung schneller ist als die juristische.
Es geht für den greisen Pädagogen Hartmut von Hentig noch immer darum, irgendwie die Deutungshoheit in einer längst verlorenen Sache zurückzugewinnen. Koste es, was es wolle, kommentiert Jürgen Oelkers kopfschüttelnd.
Hentig kann ja jetzt nicht mehr leugnen, dass Gerold Becker Täter war, aber er versucht, ihn verständlich zu machen. Er sagt, ja, Pädophilie ist ja auch so eine Krankheit, da muss man also auch irgendwie Mitleid haben mit ihm. Und außerdem waren das ja auch Liebesbeziehungen zu den Jugendlichen, zitiert dann seitenweise aus damaligen Briefen. Versucht also, Becker verständlich zu machen und damit auch die Opfer, die gegen ihn ausgesagt haben, versucht da Misstrauen zu sehen, dass man denen auch nicht glauben kann, dass sie eben Becker schlecht gemacht haben vor allen Dingen.
Der nunmehr dritte Teil der Autobiografie von Hartmut von Hentig trägt den Titel »Immer noch mein Leben«, veröffentlicht in einem Verlag, der den Namen trägt »Was mit Kindern«.
Und das ist ja das, das ist unglaublich. Das ist Das ist echt unglaublich, was mit Kindern.
Andreas Huckele ist empört.
Also was für mich total wichtig ist, dass einfach ganz klar wird, dass was Hentig mit diesem Buch macht, ist eine weitere Attacke gegen die Betroffenen sexualisierter Gewalt auf der Odenwaldschule. Also es ist kein Diskurs, es ist eine Attacke, eine gewalttätige, verbale Attacke, die maskiert ist als Beitrag zum Diskurs. Hier verteidigt jemand seine Biografie und die Biografie seines verbrecherischen Freundes.
Jürgen Oelkers hat das Umfeld analysiert, in dem Täter wie Gerold Becker weitgehend ungestört und am Ende sogar ungestraft haben agieren können. Die Welt der Reformpädagogik und ihre schönen Worte. Wie lautete doch der Leitspruch der Odenwaldschule?
Werde, der du bist, das ist ein Pindar-Zitat in der Übersetzung von Hölderlin. Und ich glaube, dass die Übersetzung schon mal gar nicht stimmt, weil es den Griechen eine Subjektorientierung unterstellt, die die Griechen gar nicht denken konnten. Also Werde, der du bist, war ein richtig guter Slogan für die Absichten, nämlich möglichst viele Kinder aus bürgerlichen Familien, die das zahlen konnten, zu rekrutieren.
Es ist die Welt einer demokratischen Elite, die sich ihrer selbst vergewissern will und sich von einer Rhetorik blenden lässt, die den Anspruch erhebt, alternativlos zu sein.
Ja, weil da eine Sprache im Spiel ist, der man nicht widersprechen kann. Also wer ist schon dagegen, dass die Erziehung vom Kinder ausgeht? Also da muss man schon sehr, sehr konservativ sein, um dagegen was zu sagen. Es hat sich eine Rhetorik durchgesetzt, eine Sprache, die schützt, die Täter schützt. Man kann nicht sagen, ich bin dagegen. Man kann auch nicht sagen, ich will etwas völlig anderes, denn dann wäre man ja Kinderfeind oder sowas. Nein, nein, das ist eine perfekte Sprache, die wasserdicht ist, die als Ideologie wirkt und die einfach keine Distanz zulässt.
Öffentlichkeit und Medien ließen sich gern blenden. Auszüge aus einer Hörfunkreportage des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1985.
Gerold Becker, Schüler Hartmut von Hentigs, hat die schon vom Selbstverständnis der Schule her ständig in Veränderung begriffene Pädagogik unter Beibehaltung der Hauptprinzipien Freizügigkeit und Selbstverantwortung in den vergangenen 13 Jahren wesentlich mitbestimmt und nach außen vertreten.
Ich denke, dass in einer zunehmend entsinnlichten Welt, in der Hartmut Hentig hat gesprochen vom allmählichen Verschwinden der Wirklichkeit, also in der es zunehmend weniger Gelegenheiten gibt, originale Begegnungen zu haben, dass es in einer solchen Welt noch von einer ganz anderen Dringlichkeit ist, jungen Menschen auch Erfahrungen mit sich selber als körperlichen Wesen zu ermöglichen, um das so allgemein zu sagen, als solche, die etwas anfassen, körperliche Empfindungen haben, Zärtlichkeit, Ängste.
Es gab ja auch Schüler, die sind zu anderen Lehrern gegangen oder zu Schulkameraden gegangen oder zu Eltern gegangen und haben erzählt, was sie mit Gerold Becker erlebt haben. Und ihnen wurde dann nicht geglaubt, beziehungsweise ihre eigene Situation hat sich massiv verschlechtert, indem Eltern gesagt haben, jetzt spricht auch nicht so schlecht über Gerold Becker, nur weil er schwul ist, oder die Schüler wurden aus der Schule rausgemobbt von Becker selbst oder wie auch immer.
Erinnert sich Andreas Huckele.
Kurz vorm Abgang Beckers hat ja die Schule das 75-jährige Jubiläum gefeiert. Und Gerold Becker ist gemeinsam mit Hartmut von Hentig und dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker über das Gelände flaniert. Und wenn man das als 16-Jähriger beobachtet, dann hat man dazu keine Fragen mehr. Das war eine Demonstration von Übermacht, die einen fassungslos und auch sprachlos macht.
500 geladene Gäste kamen heute Morgen, um die Diskussion zwischen Bundespräsident Richard von Weizsäcker und dem Pädagogen Hartmut von Hentig zu verfolgen. Gemeinsam machte man sich dann auf zum Besuch der Odenwaldschule nach Oberhambach. Bundespräsident von Weizsäcker, der seit den 60er Jahren zum Förderverein der Schule gehört, nahm dann auch noch einige Stunden an dem Fest teil.
So berichtete der Hessische Rundfunk 1985 tagesaktuell über das 75-jährige Jubiläum der Odenwaldschule.
Ja, das war ein wasserdichtes System. Entweder gewusst und nichts getan, oder sie haben weggeschaut, oder sie wussten es auch nicht. Das war ganz unterschiedlich. Also neben Becker gab es ja auch noch andere Täter, die inzwischen auch bekannt sind. Richtig ist, dass die Odenwaldschule galt als die Schule für die großen Namen. Unselts Sohn war da, oder die Weizsäckers, oder Hörfers. Das waren alles bekannte Namen, die ihre Kinder da unterbrachten. Daraus schloss man, dass die Schule sozusagen einen bestimmten Zugang hatte zu diesen Familien. Meistens stand dahinter Helmut Becker, der hat das vermittelt. Oder Hentig, der hat auch mal gesagt, schickt doch eure Kinder an die Odenwaldschule. Da kamen aber immer Problemkinder hin. Oder die Kinder, die in der Familie nicht unbedingt gelitten waren, die kamen dahin. Sodass das also auch nicht so war, dass da sich gleichsam die Elite versammelt hat. Die Schutzmacht, das waren die Eliten.
Doch irgendjemand aus den Reihen dieser Schutzmacht hat Gerold Becker bereits 1984 mit Ansage aus dem Verkehr gezogen und dafür gesorgt, dass Becker sich mit Ende des Jubiläums im Jahr 1985 als Leiter der Odenwaldschule verabschiedet. Andreas Huckele fragt:
Wer hatte die Macht, Gerold Becker abzuberufen? Das ist nie geklärt worden. Es war nur klar, dass Gerold Becker als Pädokrimineller der Vertreibung aus dem Paradies entgegensah, als klar war, er muss 85 gehen.
Jürgen Oelkers meint über den Abgang Gerold Beckers von der Odenwaldschule:
Also er selber hat immer gesagt, wegen Erschöpfung. Aber der war noch ganz munter, also das kann nicht der Grund gewesen sein. Nein, der betrieb ja ein riskantes Spiel, also es hätte jeden Tag auffliegen können. Es hätte jeden Tag, hätte irgendjemand zur Polizei gehen können. Eltern hätten sich melden können. Irgendwann war ihm das zu heiß. Er wollte zum Hessischen Rundfunk, das klappte nicht. Dann war er arbeitslos, ja. Und dann hat er ein Stipendium bekommen, das hat ihm Helmut Becker verschafft. Und hat dann also munter weitergemacht, ja. Hat nicht aufgehört mit seinen sexuellen Missbräuchen. Und ist dann relativ schnell in der hessischen Lehrerbildung untergekommen. Als persönlicher Berater des Kultusminister Holzapfel. Und war im Prinzip für das Ministerium tätig. Hat also Propaganda gemacht für die sozialdemokratische Schulreform. Die Rolle spielte er perfekt, ja. Bis dann das dummerweise mit dem Brief kam, 98, 99. Als sich dann endlich nach 20 Jahren Opfer von ihm gemeldet haben. Bei der Frankfurter Rundschau. Bei dem Herrn Schindler, der jetzt beim Spiegel ist.
Nachdem der Bericht von Jörg Schindler in der Frankfurter Rundschau 99 erschienen ist, saßen Jörg Schindler, mein Schulkamerad, mit dem ich gemeinsam die Gespräche mit Herrn Schindler geführt habe, und ich, wir saßen zusammen im Café und haben uns angeschaut. Und in dem Moment haben uns die Worte gefehlt, dass nach dem Artikel überhaupt nichts passierte.
Also es hat niemand gewagt, gegen die Mafia der Reformpädagogen, um Hartmut von Hentig irgendwas zu unternehmen. Niemand. Ich bin dem Becker ja später wieder begegnet. Zum letzten Mal beim Deutschen Schulpreis 2007 in Berlin. Da trat er mit dem Hentig auf. Damals schon sehr krank, aber da war öffentlich sichtbar. Und das war sicher Strategie. Er hat dann ja auch auf Raten der Anwälte, mit denen er Kontakt hatte, gesagt, dass er sich dazu nicht äußert und schweigt. Weil er wusste, dass die Taten verjährt waren, musste er auch nicht befürchten, dass ihn jemand anzeigt. Bis es 2010 dann wirklich ernst wurde. Er hat also mehr als 10 Jahre so weitergemacht. Das Einzige, was schwierig war, war seine Krankheit.
Am 7. Juli 2010 ist Gerold Becker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. 2015 ist der Trägerverein der Odenwaldschule zahlungsunfähig und geht in Insolvenz. Eine Fortführung des Schulbetriebs unter dem Namen Odenwaldschule erhält keine Genehmigung. Ende 2016 wird das Schulgelände samt Gebäuden an eine Mannheimer Unternehmerfamilie verkauft. Doch die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule und andernorts ist noch immer nicht vorbei. Jürgen Oelkers, emeritierter Professor für Pädagogik an der Universität Zürich.
Ja, es sind noch viele Fragen offen. Wie war das mit den Jugendlichen, die vom Jugendamt in Berlin an die Odenwaldschule kamen? Die sind gekommen, weil ein Platz an der Odenwaldschule billiger war als ein Heimplatz. Einige waren auch in Gerold Beckers Familie, also in der Gruppe, mit der er da zusammenlebte. Da müsste es einiges in den Akten geben in Berlin, aber die sind bislang nicht zugänglich.
Und die Lehren aus dem Fall Odenwaldschule?
Pädophile Täter wird es weitergeben und es kommt darauf an, welche Präventionsmaßnahmen ergreifen wir. Ob der Fall Hentig und Becker aufgearbeitet ist, das kommt darauf an, wie die Anhänger sich verhalten. Zu Becker bekennt sich ja niemand mehr, zu Hentig schon. Aber wie Hentig sich, nachdem das rausgekommenes Verhalten hat, das ist das Gegenteil von dem, was er bislang immer pädagogisch gepredigt hat. Und das ist keineswegs zu Ende.
Auch nicht für die Opfer von Gerold Becker. Andreas Huckele.
Also eine Entschädigung in dem Sinne hat nie stattgefunden. Was stattgefunden hat, ist, dass die Stiftung Brückenbauen, das ist eine Stiftung, mit der die Odenwaldschule die Entschädigungsleistung versucht hat outzusourcen, Zahlungen vorgenommen hat in Anerkennung des Leids. Also es gab nie eine Entschädigungszahlung, die ja vielleicht auch zur Folge gehabt hätte, dass weitere juristische Schritte in die Wege geleitet werden. Und soweit ich weiß, sind insgesamt etwa 500.000 Euro an alle Betroffenen gezahlt worden. Das heißt, wenn man sich von einer Zahl ausgeht von über 100 Betroffenen, dann kann man sich schnell ausrechnen, dass es einen Durchschnitt von etwa 5.000 Euro pro Person gibt.
Sie hörten aufgearbeitet: Gerold Becker und der Skandal um die Odenwaldschule. Eine Sendung von Eberhard Reuß.